Dank und Ruhm. Wir dürfen dich immer wieder neu ehren, dir die Ehre geben und dich anbeten. Und wir danken dir, dass du ein wunderbarer Gott und Vater bist. Schenk, dass wir dich immer mehr erkennen dürfen in deiner Größe, in deiner Güte und Gnade, dass du immer mehr aufleuchtest in unseren Herzen und jede Kammer unseres Herzens erfüllst. So möge auch dieser Morgen dazu dienen. Segne du das Reden, segne du das Hören. Schenk du Gnade, dass jedes Einzelne das erkennen kann und erfassen kann, was es braucht, ja, was festigt und auferbaut. Wir danken dir. Amen. Amen. Wenn wir in diesen Tagen über das Wesen Gottes reden und hören, dann ist uns vielleicht bewusst geworden, unser Gott ist Licht, er ist Leben, er ist Liebe, er ist Wort, ja, er ist der alles Bewirkende in unserem Leben, für unser Leben, ja, für die ganze Schöpfung. Und wenn wir auf ihn blicken, wenn wir ihn vor Augen haben, indem wir uns mit seinem Wort beschäftigen, indem wir über sein Wort nachdenken, werden wir in sein Bild verwandelt. Von einer Herrlichkeit zur anderen. Etwas Wunderbares. Wir werden ihm gleich sein, heißt es an einer Stelle. Interessant, dass das ganz am Anfang in der Bibel auch steht. Gott weiß, wenn ihr davon esst, werdet ihr sein wie er. Und hier hat Satan im Prinzip etwas vorweggenommen. Er hat der Eva etwas gesagt, was Gott eigentlich auch beabsichtigt, nur nicht jetzt durch das Essen dieser Frucht. Und wir dürfen das heute erleben, dass wir ihm gleich sein werden in Zukunft. Ihn anschauen ist auch die Antwort auf die Frage, wie erkennen wir, wie Gott ist. Was mir auch ein Anliegen ist, wenn ich in der Bibel lese und über meinen Vater nachdenke, dann sehe ich so viele verschiedene Facetten seines Wesens, seiner Handlungsweise. Und wenn ich dann die Bibel auf die Seite lege und irgendetwas anderes mache, es gibt ja so viele andere Aufgaben, die noch zu machen sind, dann ist es eine Herausforderung für mich, die Bezüge herzustellen zum Worte Gottes im Alltag. Wenn ich etwas mache, dann kann ich bei jeder Handlungsweise, kann ich irgendeinen Bezug herstellen. Wenn ich zum Beispiel Marzipan esse, kann ich einen Bezug zum Wort Gottes herstellen. Kann das jemand von euch? Ja, und? Die Mandel, wo ist die gewachsen, respektive an welchem Ort? In der Bundeslade im Allerheiligsten ist ein Mandelstab und der, ja? Also, nur so ein kleines Beispiel. Ich kann Marzipan essen und dann kann ich an die Bundeslade denken. Ja? So einfach ist das. Oder ich kann mich am Morgen kämmen und vor dem Spiegel und dann kommt mir vielleicht das Wort in den Sinn. Jetzt erkennen wir wie durch einen Spiegel. Heute sind die Spiegel ja viel besser als zur Zeit des Paulus. Paulus hatte eine Blechscheibe oder ein Metallstück und da war das noch ein bisschen unscharf. Und deshalb sagt er ja, wir erkennen noch unscharf, also noch nicht so deutlich. Heute sind die Spiegel ja perfekt. Nur heute sind die Spiegel wie damals spiegelverkehrt. Und da liegt ein ganz großes Geheimnis drin. Der Spiegel, heute erkennen wir wie in einem Spiegel. Viele Dinge, die wir im Worte Gottes sehen, sehen wir zuerst einmal spiegelverkehrt. Seitenverkehrt. Und wisst ihr, was das bedeutet, seitenverkehrt? Es bedeutet zuerst einmal, ich sehe, was in der Bibel steht, was Gott tut und was er möchte, dass wir tun. Und dann versuchen wir es zu tun, scheitern daran, können es nicht, kommen zum Herrn in die Gnade und plötzlich merken wir, er hat es für uns getan. Zuerst sehen wir immer, wir müssen es tun. Und plötzlich merken wir, ah, er hat es ja eigentlich getan. Im Spiegel liegt ein ganz großes Geheimnis. Adolf Heller ging jeweils spazieren in Arosa und da war er auf dem Weg und mit den Geschwistern und plötzlich steht da mittendrin auf dem Weg eine Kuh und sie konnten nicht weitergehen. Was sagt Adolf Heller? Er sagt zu dieser Kuh, auch du sehnst dich nach der Offenbarwerdung der Söhne Gottes. Wir sehen hier immer das Leben nehmen, wie es ist und versuchen, Bezüge herzustellen mit dem Wort Gottes. Das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Oder wenn wir eine ganz dreckige Arbeit machen, Klo putzen, mache ich immer wieder. Meine Frau weiß das gar nicht. dann darf ich daran denken, Herr Jesus, du hast deinen Jüngern die dreckigen Füße gewaschen. Ja, früher, da hatten die so Sandalen und wenn die Menschen durch die Gassen liefen, da war der Kot auf der Gasse von den Tieren, von den Hühnern und diese Füße waren zum Teil wirklich dreckig. Und die haben ja früher sind die so zu Tisch gelegen und wenn man da die Füße des anderen in der Nähe hatte und essen sollte, das war wirklich, und deshalb hat man sich wirklich immer die Füße gewaschen. Und unser Herr Jesus hat ihn mit Freuden, ich bin überzeugt mit Freuden und in aller Liebe die Füße seiner Jünger gewaschen. Wenn wir Drecksarbeit machen, denken wir, Herr Jesus, du hast die Drecksarbeit aus Liebe mit Freuden gemacht, lass das auch mich tun. Lass das auch mich tun. Den Körper, den wir anschauen, haben wir nie zu Ende gesehen. Ganz im Gegenteil, je mehr wir ein Teil von ihm gesehen haben, je mehr erkennen wir, dass es noch unsagbar viele Seiten und Details dieses Herrn gibt, die wir noch lange nicht erkannt haben. Sein Bild wird immer buntfarbiger, immer unerforschlicher und trotzdem erkennen wir immer mehr die Umrisse und die Wesenszüge unseres Gottes, die uns überaus froh und ruhig machen. Die Frage, wie ist Gott, ist für uns Menschen sehr beschränkt beantwortbar. Wir wissen, er ist Liebe, er ist Leben, er ist Wahrheit, er ist Wort und so weiter. Und trotzdem bleibt es hier auf Erden immer nur ein Stückwerk. Und doch haben wir eine Verheißung in seinem Wort, die uns sagt, dass wir ihn erforschen dürfen. Ja, wir dürfen sogar die Tiefen Gottes ergründen, wie wir gehört haben. Durch seinen Geist und sein Wort können wir in die unergründliche Tiefe seines Herzens hineinschauen. Doch sein Wort macht immer wieder Aussagen, die uns Mühe machen, mit denen wir nie so recht wissen, was wir damit anfangen sollen. Ich weiß nicht, wie es euch ergeht, aber ihr habt bestimmt auch schon Bibeltexte gelesen, wo ihr denkt, wo ihr irgendwie beunruhigt seid und denkt, was hat das zu bedeuten? Geht euch das auch so? Was passiert dann, was geht dann in euch ab, wenn ihr so eine Bibelstelle lest, die ihr nicht recht einordnen könnt? Was passiert dann? Kann das jemand schildern? Da, im Innern. So eine Bibelstelle und denkt, was Was hat das zu bedeuten? Zum Beispiel, Jesus kommt mit einer Frau zusammen und die bittet für Heilung und Jesus sagt, ich bin nur gesandt zu den Schafen des Hauses Israel und es ist nicht recht, dass man das Brot den Kindern wegnimmt und den Hunden gibt. Also so quasi haben wir das Gefühl, Mensch, Jesus bezeichnet diese Frau, vergleicht die mit einem Hund. Was, ich meine, wenn ihr sowas hört, dann seid ihr dann wirklich total beglückt und, und ganz glückselig, sondern es geht doch da geht in uns etwas ab, ein ganz komisches, seltsames Gefühl. Und viele Gläubige machen dann Folgendes: Ja, ich lege diese Bibelstelle zur Seite, ich will mich nicht näher damit beschäftigen, irgendwie stört das mein Gottesbild, das ich habe. Aber, liebe Geschwister, es ist etwas Kostbares, wenn wir das, was uns Mühe macht, wenn wir das mit Gott besprechen, wenn wir mit ihm das hinlegen und sagen, Vater, ich mit dieser Aussage komme ich nicht klar. Da verstehe ich dich nicht. Wenn wir versuchen auszuformulieren, was uns Mühe macht, und mit ihm das besprechen und nicht gleich Angst haben, jetzt wird mein ganzes Gottesbild gerät aus den Fugen, sondern besprechen wir das mit ihm. Das hat auch ein Jeremia gemacht und wir werden das heute Abend sehen, wie er das gemacht hat. In einer Art und Weise, wie wir es uns wahrscheinlich nie trauen würden. Aber es ist gut, wenn wir es mit ihm besprechen und plötzlich wird uns, währenddem wir die Fragen formulieren, währenddem wir die Fragen stellen, wird uns etwas klar und wir merken, Gott hat uns jetzt eine Antwort gegeben auf diese eigenartige Bibelstelle, die irgendwie das Wesen Gottes uns entfremdet haben, von der wir denken, nein, das ist für mich irgendwie komisch. Und meistens verdrängen wir ja solche Situationen. Und wir tun gut daran, wenn wir den Mut haben, es nicht zu verdrängen. Natürlich kann es auch sein, dass wir Fragen haben und uns Gott diese Fragen während längerer Zeit einfach nicht beantwortet. Ich hatte auch solche Fragen. Fragen, die waren da und über Jahre hat Gott sie mir nicht beantwortet. Und dann muss man die Frage halt mal auf der Seite stehen lassen und einfach sagen, lieber Vater, ich weiß, irgendwann gibst du mir Antwort auf diese Frage. Durch seinen Geist und sein Wort können wir in die unergründliche Tiefe seines Herzens hineinschauen, das habe ich gesagt. Aber wenn wir mit Aussagen konfrontiert werden, die uns Mühe machen, gehen wir dann gar nicht näher darauf ein und legen das Problem dann einfach auf die Seite. Zurück bleibt ein unangenehmes Gefühl der Unsicherheit. Das ist so etwas Komisches, so bleibt zurück, so ein komischer Nachgeschmack. Denken, was ist das? Manchmal kommen dann Fragen und Emotionen hoch, mit denen wir kaum recht umgehen können. Warum handelt hier Gott so? Oder weshalb sagt er das? Und das kann ich so nicht verstehen. Und irgendwie, diese Aussage macht mir deshalb so Mühe, weil sie mir das Bild, das ich von ihm habe, irgendwie verschlechtert. Und das beunruhigt mich. Ja, das geschieht ja besonders dann, wenn uns bei einer Aussage Gottes unwohl ist. Und wenn wir ihn nicht erfassen können, passt uns das nicht. Wir würden ihn gerne ganz erfassen, ganz verstehen. Warum? Weil jede Unsicherheit in unserem Leben, die mögen wir grundsätzlich nicht. Wir haben gern Sicherheit. Wir haben gern Sicherheit über das Denken Gottes. Wir haben gern Sicherheit über die Zukunft. Wir würden gerne alles so ganz klar sehen. Denn alles, was uns nicht irgendwie klar erscheint, das verunsichert uns und das lehnen wir ab. Und so gibt es in vielen Menschen so ein gewisser Mechanismus, die hassen die Unsicherheit bis aufs Blut und deshalb versuchen sie, alles zu kontrollieren. Und wenn eine Unsicherheit auftaucht, dann wird die entweder sofort verdrängt oder man versucht, diese Unsicherheit irgendwie mit einer gewissen Verhaltensweise zu kontrollieren. Und es kommen dann aber immer wieder Situationen, wo man diese Unsicherheiten nicht kontrollieren kann. Und da kann ich sagen, da hilft nur eines, nämlich das tiefe Wissen um die totale Liebe Gottes, die in unserem Leben, nichts in unserem Leben an uns herankommen lässt, das uns in irgendeiner Weise schaden kann. Er lässt alles an uns herankommen, was uns zum Guten zusammenwirken muss. Und das gilt für alles, auch für die Gefühle der Unsicherheit. Gefühle, die in uns hochkommen, die uns verunsichern, wo wir denken, nein, muss das sein, kann das sein, das kann doch nicht sein. Aber Hand aufs Herz, stellt euch vor, wir könnten in unserer irdischen Beschränktheit Gott schon vollständig begreifen und verstehen, so dass uns alles klar verständlich wäre, was er tut. Wenn das so wäre, müssten wir dann nicht an der Vollkommenheit und Ewigkeit unseres Gottes zweifeln. Liebe Geschwister, wenn ihr heute Gott 100%ig verstehen würdet, wir mit unserer Beschränktheit, dann hätte ich an der Vollkommenheit Gottes Zweifel. Das ist ja gar nicht möglich. Er, der uns weit überlegen ist, wenn wir mit unserer Beschränktheit Gott erfassen könnten, es tut mir leid, aber dann wäre Gott sehr klein. Dann hätte er nämlich hier drin Platz. Und das ist gar nicht möglich. Das ist nicht möglich. Also, wenn wir etwas nicht verstehen, dann können wir sagen, zum Glück gibt es auch diese Stelle, die ich nicht verstehe. Das zeigt mir wieder einmal, dass du eben noch größer bist. Noch viel größer, als ich mir das vorstellen kann. Wenn ein Kind noch nicht alles versteht, was seine Eltern tun, heißt das noch lange nicht, dass das, was die Eltern tun, auch falsch ist. Ein 12-jähriges Kind versteht vielleicht noch nicht, warum es keinen Alkohol trinken darf und warum es nicht alleine bis 24 Uhr in die Stadt gehen darf. Und trotzdem haben die Eltern recht, wenn sie es dem Kind verbieten. Das 12-jährige denkt, nein, ich will noch und ich darf doch auch und ich bin doch auch schon groß. Und bei uns ist es nicht anders. Viele junge Christen können nicht recht verstehen, warum es nicht gut sein soll, mit mehreren Partnern Geschlechtsverkehr zu haben. Die kommen immer wieder mit der Frage, ja, warum muss man warten bis zur Hochzeit und warum bringt das etwas, wenn man einander treu ist und warum sollte man nicht mit mehreren Leuten Spaß haben? Das sind immer wieder so Fragen, das versteht man absolut nicht. Was das für einen tiefen Sinn hat, eben diese Treue, gerade in dieser Hinsicht, das versteht man vielleicht manchmal erst später. Viele Junge glauben es einfach und sagen, es steht in der Bibel und deshalb will ich mich auch daran halten. Und diese Einstellung ist wunderbar, aber es wird mit der Zeit dann auch deutlich, warum Gott das so gewollt hat und nicht anders. Oder warum soll es schlecht sein, dass man sich mit möglichst vielen Religionen und möglichst vielen Philosophien beschäftigt? Auch so eine Frage, die am Anfang total offen ist. Wir müssen anfänglich nicht alles verstehen. Doch wem Weisheit mangelt, der bitte darum und er wird empfangen. Das haben wir diese Aussage im Jakobusbrief. Ich weiß es nicht gerade auswendig, an welcher Stelle.
Damit wir uns ein Bild machen können, wie Gott ist, müssen wir auch immer wieder beachten, wer wird angesprochen, in was für eine Situation wird eine Aussage gemacht, was ist eigentlich das Umfeld, das ist ganz wichtig, dass wir das sehen, was ist der tiefere Sinn und was wird zwischen den Zeilen ausgesagt. Manchmal ist für mich das, was zwischen den Zeilen ausgesagt wird, fast interessanter als das andere. Wir werden das vielleicht heute Abend noch näher sehen. Was haben die Angesprochenen für eine Vergangenheit und welche Herzenshaltung ist bei ihnen vorhanden, sofern das ersichtlich ist? Manchmal ist es ersichtlich, manchmal nicht. Es ist ja interessant, wenn man die Geschichte von Jesus am Jakobsbrunnen mit der Samariterin das erste Mal liest, in der heutigen Zeit, dann empfindet man die Geschichte eigentlich als unangenehm. Und zwar, da sagt einfach Jesus zu ihr, gib mir zu trinken oder gib mir da von dem Wasser zu trinken. Und wenn das heute eine emanzipierte Frau liest, dann denkt sie, Mensch, das war auch so ein Patriarch, der darauf aus war, dass die Frauen nur zu dienen haben und er ist quasi der Pascha, der hinsetzt und sagt, die soll mir Wasser bringen. So kann man das empfinden. Aber wer die Geschichte genauer studiert hat, der weiß ganz genau, für diese Frau war diese Frage etwas Wunderbares. Es war ein Liebesbeweis des Herrn Jesus. Was? Die Juden, die niemals mit einer Samariterin, mit einem Samariter sprechen, geschweige denn mit einer Frau. Der Jude, der spricht mich an und fragt mich, ob ich ihm Wasser gebe. Das war für sie eine Freude. Heute lesen wir das oft ganz anders. Für sie war das etwas ganz Besonderes. Und es ist ja dann auch interessant, wie Jesus sie ganz langsam immer mehr in das Wesenhafte hineinführt und wie da gewisse Stufen stattfinden. Wir kennen die Geschichte. Jesus sagt ihr, wenn du wüsstest, wer dich bittet, gib mir zu trinken, du würdest ihn bitten, dass er dir Wasser geben würde, wo du nie mehr Durst hast, also wo du wirklich gesättigt bist. Und nun, was macht die Frau? Die stellt sich sofort ein Zauberwasser vor, das so einmalig ist, das kann man einmal trinken und dann muss man nie mehr zum Brunnen gehen. Ihr seht, sie hat, Jesus redet etwas und sie hat eine falsche Vorstellung. Sie denkt nämlich, ah, schön, gib mir von diesem Wasser, dann muss ich nie mehr an den Brunnen gehen. Ich kann mir das Leben ein bisschen vereinfachen, ja? Und dann muss der Herr sie wieder eine Stufe weiterführen. Und so ist es auch, wenn wir die Bibel lesen, dass wir manche Aussagen des Herrn hören und sie einfach auf einer falschen Ebene noch verstehen. Warum? Weil wir die Begriffe vielleicht noch so füllen mit unseren irdischen Inhalten und noch nicht mit den biblischen Inhalten. Deshalb ist ja das Bibelstudium, das geht nie zu Ende. Ich kann die Bibel 20, 30 Mal lesen und jedes Mal geht mir etwas Neues auf, weil ich jedes Mal einen größeren Hintergrund habe, weil ich jedes Mal die Begriffe in der Bibel mit anderen Inhalten fülle, nämlich mit biblischen Inhalten. Und solange wir die Begriffe der Bibel nur mit biblischen Inhalten. Aber solange wir die Begriffe nur mit irdischen Inhalten füllen, verstehen wir oder missverstehen wir vieles in der Bibel. So ist das. Also die Frage, was haben die Angesprochenen für eine Vergangenheit und welche Herzenshaltung ist bei ihnen vorhanden? Das, was an der Oberfläche liegt, das anfänglich Offensichtliche, ist nicht immer das Eigentliche, das Endgültige und schon gar nicht die innerste Herzenseinstellung unseres Gottes. Lesen wir mal Sprüche 25, Vers 2. Diese Stelle habe ich schon einmal zitiert. Gottes Ehre ist es, eine Sache zu verbergen, die Ehre der Könige aber eine Sache zu erforschen. Gott verbirgt Dinge, geheimnisvolle Dinge, die verbirgt er. Und wenn ihr jetzt etwas verstecken müsstet, irgendetwas, wo dass es möglichst nicht gefunden wird, wo würdet ihr es verstecken?
Wo es der andere nicht sucht.
Aha, wunderbar. Und Gott macht genau das Gleiche. Er versteckt die größten Herrlichkeiten an den Orten, wo es die Menschen am allerwenigsten vermuten. Und wo ist das? Einerseits, ja. Im Wort. Ja, richtig. Ja. Er verbirgt die größten Herrlichkeiten in denen, die in der Welt nichts sind. In den Schwachen, in den Elenden. Die Welt, die denkt, ja, die sind begabt, die sind stark, die sind erfolgreich, die haben ein ganz besonderes Geheimnis. Aber wem würde schon in den Sinn kommen, zu jemand schwacher, zu einer schwachen Person zu gehen, der vielleicht vieles im Leben nicht gut lief, die so ganz nach außen hin eine ganz normale Person ist, aber gerade diese schwache Person, vielleicht in einem Altersheim, in einem Pflegeheim oder wo auch immer, gerade diese schwache Person hat vielleicht eben diese Geheimnisse, kennt diese Geheimnisse Gottes. Und auch bei uns. Wenn Paulus sagt, ich rühme mich meiner Schwachheit, denn in meiner Schwachheit wird seine Kraft vollendet. Dann hat Gott seine Kraft dort versteckt, wo wir sie am allerwenigsten vermuten, nämlich da, wo wir schwach sind. Da hat er sie versteckt. Dort suchen wir sie doch nicht. Wir suchen die Kraft Gottes doch nicht in unserer Schwachheit. Wenn wir uns elend fühlen, da suchen wir sie doch nicht. Wir suchen die Kraft Gottes da, wo wir uns gut fühlen, wo wir sagen, ja, jetzt fühle ich mich so richtig kräftig und voller Energie. Da suchen wir die Kraft Gottes, aber doch nicht da, wo wir uns elend fühlen. Und Paulus ging sogar so weit, dass er im Philipperbrief Folgendes sagt. Er hat ja etwas erkannt, das kann der natürliche Mensch schon gar nicht nachvollziehen. Philipper, ich glaube es ist 3, ab Vers 10. Ja, ich lese vielleicht ab Vers 9. Und in ihm erfunden werde, indem ich nicht meine Gerechtigkeit habe, die aus dem Gesetz ist, die ist ja für einen frommen Juden sehr wertvoll, sondern die durch den Glauben an Christus, die Gerechtigkeit aus Gott aufgrund des Glaubens, um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen. Aha, die Kraft seiner Auferstehung ist verknüpft mit der Gemeinschaft seiner Leiden. Wer sucht die Kraft seiner Auferstehung schon in der Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Herausauferstehung aus den Toten? Und im zweiten Korintherbrief sagt er, nun rühme ich mich meinen Bedrängnissen und meinen Nöten. Also er merkt, gerade da in den Bedrängnissen, in den Nöten, in den Schwierigkeiten, in den Schwachheiten, da liegt eine Kraft, ein Geheimnis verborgen, das so wunderbar ist, dass ich diese Schwierigkeiten gerne in Kauf nehme. Also Gott verbirgt das Kostbarste immer dort, wo wir es am wenigsten vermuten. Und Gott verbirgt auch in unserem Leben die Kostbarkeiten dort, wo wir sie am wenigsten vermuten. Dort, wo wir zurechtgewiesen werden, dort, wo wir einen Rückschlag erleiden, dort, wo wir irgendeine Schwierigkeit haben, genau da liegen die kostbarsten Herrlichkeiten verborgen. Machen wir es doch zu unserem Hobby, genau diese Herrlichkeiten herauszuspüren. Sagen, Moment, jetzt habe ich wieder ein Problem. Jetzt habe ich wieder ein Problem. Irgendwo liegt hier eine Herrlichkeit verborgen. Jetzt gilt es, die zu finden. Ja? Und wenn ich korrigiert werde, wenn ich zurechtgewiesen werde, da hat Gott wieder etwas verborgen. Vielleicht gibt er mir Gnade und ich darf diese Herrlichkeit entdecken. Gott verbirgt es immer da, wo wir es am allerwenigsten vermuten. Anfänglich verbirgt Gott nicht selten das Eigentliche durch eine Anweisung, die etwas ganz anderes zum Ausdruck bringt, als das, was er wirklich will. Salomo als Schattenbild auf den Friedefürsten Jesus Christus gibt eine Anweisung, die gar nicht seiner Herzenshaltung entspricht. Ja, ich muss die Geschichte nicht vorlesen, wir kennen sie. Zwei Frauen, beide haben ein kleines Baby und eines stirbt. Und nun streiten diese beiden und jede sagt, das Lebende ist meins. Und nun kommen sie vor Salomo. Und ihr kennt die Anweisung Salomos, er sagt, nehmt das Kind, teilt es in zwei Hälften und jede Frau kriegt eine Hälfte. War das die Absicht von Salomo? Ja, keine Frage. Das war nicht seine Absicht. Und trotzdem hat er es gesagt. Und mit dem er das gesagt hat, werden die Herzen offenbar. Mit einer Anweisung des Salomo. Und diese Anweisung des Königs war damals wie das Gesetz. Gegen dieses Gesetz durfte niemand etwas sagen. Gar niemand. Wenn der König etwas befohlen hat, dann musste das eingehalten werden. Und jetzt, was passiert? Gegen dieses Gesetz kann niemand etwas sagen. Aber da ist eine Mutter, dessen Herz ist gefüllt mit Liebe. Und was macht diese Liebe? Diese Liebe findet einen Weg, ihr Kind am Leben zu erhalten, indem die Liebe dieses Kind loslässt und sagt, gib es der anderen. Ich lasse mein Kind los, damit es leben kann. Und die Böse, die war natürlich froh darüber, dass der große König Salomo ein Gesetz erlassen oder ich sage jetzt mal eine Aussage gemacht hat, die einfach dazu führte, dass eben die andere Frau, die hatte so viel Hass im Herzen, dass die dann eben auch kein Kind hatte. Die konnte sagen, jawohl, recht hast du gesprochen, teilt das Kind. Und damit wurden beide Herzen offenbar. Es wurde klar, die Liebe hat einen Weg gesucht, wie das Verlorene gerettet werden kann. Und der Weg, um das Verlorene zu finden, lag darin, es loszulassen. Das ist auch ein Geheimnis. Wenn wir loslassen können, dann gewinnen wir weit mehr, als wenn wir es festhalten. Also, noch einmal, die Anweisung des Königs war zwingendes Gesetz. Alle hatten sich daran zu halten. Der liebende und denkende Mensch wird durch diese Anweisung tief erschüttert, wagte aber nicht etwas gegen die Anweisung zu sagen. Dem eifersüchtig und hassenden Menschen kam diese Anweisung gerade recht. Erstens unterstütze ich die Anordnung des Herrschers und zweitens hat der andere, den ich hasse, genau den Schaden, den ich ihm wünsche. Und hier sehen wir, das Loslassen ist ein ganz wunderbares Geheimnis. Also auch hier verbirgt unser Gott im Prinzip das Gleiche. Er möchte uns überreich beschenken und führt uns dazu, dass wir erkennen und lernen in unserem Leben, einfach alles loszulassen. Unsere Ehre, unsere Anerkennung, unsere Kinder, unsere berufliche Karriere, wenn die nicht schon hinter einem liegt, und wenn man älter wird, die Gesundheit loszulassen und ja, die Anerkennung im Freundeskreis, und plötzlich gilt das Letzte loszulassen, nämlich das Leben. Und in dem Augenblick, wo wir alles losgelassen haben, sehen wir in die Herrlichkeit. Und dann kann ein Reinhold Krüger sagen, der gestorben ist: Ihr könnt euch die Herrlichkeit so schön vorstellen, wie ihr wollt. Sie ist noch viel schöner. Alles losgelassen. Und dann kommt etwas, was noch viel wunderbarer ist. Aus diesem Grund musste auch Christus alles loslassen. Er widersprach dem Gesetz nicht und ließ alles los, was ihm zustand. Die ganze Herrlichkeit, die ganze Majestät, die ihm gehörte, ließ er los und beharrte nicht auf sein Recht, um einerseits dem Gesetz nicht zu widersprechen und um andererseits alles Verlorene zu retten. Er hat durch sein Loslassen alles gewonnen. Er hat alles gegeben. Er hat seine Herrlichkeit abgegeben. Er hat seine Pracht abgegeben, seine Gerechtigkeit, seine Vollkommenheit. Alles hat er abgegeben. Er wurde armer Mensch. Und am Kreuz hing er, und da hatte er nicht einmal mehr seine Ehre. Seine Ehre wurde ihm weggenommen. Sein Ansehen wurde ihm weggenommen, seine Kraft wurde ihm weggenommen. Er war schwach, körperlich, äußerlich, geistlich etwas so stark, dass er hängen bleiben konnte. Das ist eine Kraft, die wir noch kaum erkennen. Er wollte das Verlorene retten, und dies alles, weil er eine solch große Liebe zu seinen Geschöpfen hat. Er wurde schwacher Mensch, der in Windeln gewickelt werden musste. Er war materiell absolut arm und verzichtete auf jeden geistlichen Besitz. Vor den Menschen, vor Pilatus und vor den Engeln bestand er nicht auf sein Recht. Er ließ die Menschen unwürdige Behandlung über sich ergehen. Überall in unserem Leben werden wir, je mehr wir loslassen, umso mehr gesegnet. Nicht immer müssen wir zu allem Ja und Amen sagen, aber immer sollten wir uns eine Frage stellen: Kann ich das oder jenes loslassen? Paulus hat ja nicht immer gesagt, ja, ihr könnt mit mir machen, was ihr wollt. Paulus hat auch manchmal gesagt, er sei römischer Bürger, und als römischer Bürger darf man ihn nicht so behandeln. Also er hat auch zwischendurch auf sein Recht gepocht. Aber wenn wir auf unser Recht pochen, dann müssen wir uns zuerst die innere Frage stellen: Bin ich auch innerlich bereit, diese Sache, die ich jetzt erreichen will, auch loszulassen? Habe ich die Kraft zu sagen, jawohl, ich bin auch bereit, das ganz loszulassen? Wenn ich mich so prüfen kann und sagen kann, jawohl, ich wäre bereit, das loszulassen, dann gehen wir ganz anders an die Sache heran. Dann können wir einmal auf unser Recht pochen, ohne mit der richtigen inneren Einstellung, nämlich auch mit der Einstellung, ich kann es auch lassen. Ich habe die Freiheit, ich bin so frei, dass ich es ohne Bitterkeit im Herzen loslassen kann. Man kann sich jetzt natürlich ganz konkret die Frage stellen: Bin ich bereit, kann ich meine Stellung loslassen?
mein Haus, meine Wohnung? Könnte ich mein Ansehen, könnte ich das loslassen? Könnte ich meine Ferien loslassen, meine Kinder, meine Freunde, meine Eltern oder wer auch immer, mein Partner? Dies alles können wir nur dann, wenn uns ganz bewusst ist, dass wir völlig von Gott geliebt sind und dass wir in ihm völlige Genüge haben. Unseren Gott müssen wir nie loslassen. Das ist ein ganz gewaltiger Trost. Und ich sage euch, ihr werdet staunen, was ihr alles gewinnt, wenn ihr loslassen könnt. Zurück zu der Frage, wie ist Gott? Wir haben gesehen, dass nicht alle seine vordergründigen Anweisungen seinem innersten Wesen entsprechen, sondern vielfach auch ein Verbergen seiner wirklichen Absicht darstellen. Denken wir an das Gesetz vom Sinai. Entspricht das Gesetz vom Sinai seinem innersten Wesen? Die ganzen Gesetze? Schlachtopfergesetze? David hat ganz klar gesagt, Schlachtopfer und Brandopfer hast du nicht gewollt, noch hast du Wohlgefallen an ihnen. Und auch der Hebräerbriefschreiber zitiert diese Stelle und er sagt dann auch in einem anderen Zusammenhang, das Gesetz hat nichts zur Vollendung gebracht. Aber Gott ließ das Gesetz zu, weil das Gesetz eben zu einem Zwischenziel führt, nämlich in den Zerbruch, in den Tod hinein, damit nachher das Leben entstehen kann. Also, das Gesetz vom Sinai entspricht nicht seinem innersten Wesen, aber trotzdem stellt es in wunderbarer Weise die herrliche Liebestat Gottes auf Golgatha dar. Alle die Schlachtopfergesetze sind letztlich ein Schattenbild auf Christus, auf das Lamm Gottes. Und von daher sind die Schlachtopfergesetze für uns auch kostbar. Es ist nicht so, dass wir sagen, ach ja, Schlachtopfergesetze, das interessiert mich nicht, das ist so eine grausame Angelegenheit. Liebe Geschwister, wir kommen manchmal nicht mehr aus dem Staunen heraus, wenn wir sehen, was in diesen Schlachtopfergesetzen für Geheimnisse verborgen sind. Paulus sagt im Kolosserbrief, die Gesetze, die Verordnungen über die Feste, das Einhalten von Sabbat und so, das sind alles ist nur ein Schatten der künftigen Dinge und der Körper ist der Christus. Mit anderen Worten, ich habe hier eine wunderbare Statue und jetzt kommt da von verschiedenen Seiten Licht und diese Statue wirft da verschiedene Schatten rundherum und jeder Schatten stellt den Körper in einer wunderbaren Weise dar. Wenn ich nur diesen Schatten sehe, dann sehe ich den Körper nur von einer Seite und auch nur die Umrisse. Wenn ich aber diesen Schatten studiere, dann merke ich, aha, weil der Schatten hier so ist, anders als hier, kann ich den Körper ein bisschen besser erahnen. Also ich denke, gerade bei der Hand, wenn ich den Schatten einer Hand so sehe, dann habe ich schon mal eine größere Vorstellung, wie die Hand aussehen kann, als wenn ich den Schatten nur so sehe. Dann sehe ich nämlich nur dieser gerade Umriss. Und ich brauche mehrere Schattenrisse, damit ich erahnen kann, wie der Körper aussieht, der diesen Schatten wirft. Paulus weist auf eine Prüfung hin, die sehr wichtig ist, die in den christlichen Gemeinden kaum angewandt wird, weil kaum jemand eine Ahnung hat, was darunter zu verstehen ist. Römer 12,2. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung eures Sinnes. Das heißt, es ist eine Verwandlung da. durch die Erneuerung des Denkens. Unser Denken soll erneuert werden. Unser Denken soll je länger, je mehr immer mit den biblischen Inhalten gefüllt werden. Sondern werden verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt. Und erst wenn wir dieses neue Denken haben, können wir prüfen, was der Wille Gottes ist, das Gute oder der Gute, Wohlgefällige und Vollkommene. Um die Frage, wie ist Gott, einigermaßen richtig zu beantworten, müssen wir eine Ahnung davon haben, was seinem Guten, seinem Wohlgefälligen und seinem vollkommenen Willen entspricht. Gott hat es für gut gefunden, dass die Schlachtopfergesetze in sein Wort hineinkommen, weil durch diese Schlachtopfergesetze wird beim Opfernden bewusst, dass er sündhaft ist und dass er Vergebung der Sünden braucht. Und er hat es für gut befunden, weil in diesen Opfergesetzen die wunderbare Liebestat Jesu Christi auf Golgatha dargestellt wird. Aber er hatte kein Wohlgefallen daran, dass die Tiere geschächtet, geschlachtet und verbrannt wurden. Auf jeden Fall nicht. Er hatte auch kein Wohlgefallen daran, dass die Römer und die Juden unseren Herrn an das Holz genagelt haben, aber er hat Wohlgefallen daran, dass sein Sohn das aus lauter Liebe getan hat. So sind die Dinge unterschiedlich zu beurteilen. Wir dürfen also nicht den Fehler begehen, aus den vordergründigen Anweisungen Gottes auf seine innerste Herzenshaltung zu schließen. Seine vordergründigen Äußerungen verbergen nicht sein innerstes Wesen, verbergen nicht selten sein innerstes Wesen, seine innerste Ziele. Ich möchte dazu 2. Mose 33, Vers 10 lesen. Nein, es ist 32, Vers 10. Ich lese ab Vers 7. Mose ist beim Herrn auf dem Sinai und lange Tage, und während dieser Zeit macht das Volk ein goldenes Kalb und betet es an. Da sprach der Herr zu Mose: Steig hinab. Denn dein Volk, das du aus dem Land Ägypten heraufgeführt hast, interessant, dass er das sagt, du, nicht ich, interessant, hat schändlich gehandelt. Sie sind schnell von dem Weg abgewichen, den ich ihnen geboten habe. Sie haben sich ein gegossenes Kalb gemacht und vor ihm niedergefallen, haben ihm geopfert und gesagt: Das sind deine Götter Israel, die dich aus dem Land Ägypten heraufgeführt haben. Weiter sagte der Herr zu Mose: Ich habe dieses Volk gesehen und siehe, es ist ein halsstarriges Volk. Und nun, lass mich, damit mein Zorn gegen sie entbrenne und ich sie vernichte. Dich aber will ich zu einer großen Nation machen. Das hat Gott gesagt. Ein richtig frommer Pharisäer. Der hätte gesagt: Wenn du das sagst, gibt es nichts dagegen zu sagen. Der Allmächtige hat gesprochen, ja, mach du aus mir eine große Nation. Ich habe sowieso genug mit denen da unten, die machen nur Ärger und sie sind so gottlos und ja, vernichte sie, du hast recht. Mose hatte nicht eine solche Gesinnung. Mose hatte die Gesinnung Jesu Christi und er hatte Liebe im Herzen. Und diese Liebe suchte eine Möglichkeit, das Volk zu retten. Diese Liebe ist in den Riss getreten. Mose jedoch flehte den Herrn, seinen Gott, an und sagte: Wozu, Herr, entbrennt dein Zorn gegen dein Volk? Dass du mit großer Kraft und starker Hand aus dem Land Ägypten herausgeführt hast. Wozu sollen die Ägypter sagen, in böser Absicht hat er sie herausgeführt, um sie im Gebirge umzubringen und sie von der Fläche des Erdbodens zu vertilgen? Lass ab von der Glut deines Zornes und lass dich das Unheil gereuen, das du über dein Volk bringen willst. Denke an deine Knechte Abraham, Isaac und Israel, denen du bei dir selbst geschworen hast und denen du gesagt hast, ich will eure Nachkommen so zahlreich machen wie die Sterne des Himmels. Und dieses ganze Land, von dem ich gesagt habe, ich werde es euren Nachkommen geben, das werden sie für ewigen Besitz nehmen. Da gereute den Herrn das Unheil, von dem er gesagt hat, er werde es seinem Volk antun. Jetzt möchte ich einfach mal die Frage stellen, war Mose barmherziger als Gott? Hatte er mehr Liebe als Gott? Nicht unmöglich. Aber hier scheint es doch so, dass Gott einfach die Geduld verloren hat und gesagt, jetzt habe ich endgültig genug mit diesem Volk. Und Mose erscheint schon als der Liebevollere, als der Barmherzige. Ist das so? Nein. Warum hat Gott so reagiert? Warum? Ich kann es euch sagen, um das Herz des Mose offenbar werden zu lassen, um zu zeigen, was in diesem Mann drin war. Dieser Mann ging vor Gott in den Riss. Er suchte nach einer Möglichkeit, aus der Liebe heraus sein Volk zu retten. Und was sind wir? Wie sind wir? Sind wir auch solche, die nach einer Möglichkeit suchen, um das Verlorene zu retten? Sind wir auch solche, die in den Riss treten für unser Volk, für unsere Nachbarn, für unsere Kinder, für unsere Freunde? Oder sind wir solche, die sagen, ja Herr, wenn du sagst, dass sie ewig verdammt sind, sie haben ja nicht gewollt, dann ist es einfach so. Was für Menschen sind wir? Und unser Gott erscheint uns manchmal in einer Art und Weise, um unsere Herzen offenbar werden zu lassen. Er möchte, dass das sichtbar wird. Und durch das, dass Gott das so gesagt hat, ist in Mose auch ein Prozess entstanden, ein schmerzhafter Prozess. Er sagt, nein, das kann doch nicht sein. Jetzt habe ich dieses Volk hier mit Hilfe Gottes herausgeführt und jetzt werden die auf einer Stelle vernichtet. Das kann doch nicht sein. Und dann in einem schmerzhaften Prozess suchte er nach einer Lösung und flehte vor Gott und trat in den Riss. Und deshalb heißt es von Mose, dass er mit Gott geredet hat von Angesicht zu Angesicht wie mit einem Freund. Warum? Weil unser Gott in Mose ein Gegenüber gefunden hat, einer, der die gleiche Liebe im Herzen hat wie er oder eine ähnliche Liebe im Herzen hat, nämlich die Liebe, die versucht, das Verlorene zu retten. Diese Liebe hatte Mose im Herzen und das hat unserem Gott gefallen.
Gott sucht uns ja als Ansprechpartner. Jonas war ja nicht anders.
Ja.
Jonas hat ja auch gesagt, nee, du bist sowieso so barmherzig.
Ja, ja.
Ach, Abraham war der Fall ja auch.
Genau, mit ihm gehandelt. Ich meine, heute ist ja bei den Christen so, also wenn Gott etwas sagt, gibt es keinen Widerspruch. Unmöglich. Ist der Allmächtige, er weiß alles. Und alles, was er sagt, ist richtig. Natürlich. Aber er sagt auch etwas, um in uns einen Prozess auszulösen, der eben sehr wichtig ist für uns, für die anderen, für unsere Entwicklung und um unsere Herzen offenbar werden zu lassen. Hätte hier Mose anders reagiert, hätte er gesagt, ja gut, also wenn du das sagst, du wirst schon recht haben, dann wäre sein Herz auch offenbar geworden und dann hätten wir erkannt, dass Mose eben nicht das Herz hatte, das ähnlich wie das Herz Jesu Christi, das in den Riss getreten ist. David war auch so, ich habe es in diesen Tagen gesagt. Er hat seinen Sohn geliebt. Immer geliebt. Obwohl dieser Sohn eine absolute Katastrophe war. Er hat ihn immer geliebt. Keine Frage. Er hat ihn immer geliebt. Mit seinen Anweisungen verfolgt er oft ein Ziel auf dem Weg, man könnte sagen ein Zwischenziel. Seine Anweisungen haben wir, sofern sie an uns gerichtet sind, zu befolgen. Auch dann, wenn wir erahnen, dass sie nicht seinem innersten Wesen entsprechen. Es gibt ja viele Anweisungen im Worte Gottes, die sind nicht an uns gerichtet, wie zum Beispiel die Beschneidung oder die Anweisung, Schlachtopfer darzubringen. Es gibt aber auch Aussagen, die an uns gerichtet sind, die wir zu beachten haben und noch nicht mit dem Endziel übereinstimmen. Ich denke an 1. Korinther 13, wo es heißt, Prophetie und Kenntnis, Gnosis, haben wir zu beachten, doch sie werden einmal weggetan. Jetzt sind diese Dinge für uns noch wichtig, doch in der Vollendung haben sie keinen Stellenwert mehr. In der Vollendung hat Prophetie keinen Stellenwert mehr. Das vergeht. Was noch bleibt, ist Glaube, Erwartung und Liebe. Ich sage nicht so gerne Hoffnung, weil wenn eine Frau sagt, ich hoffe, dass ich ein Kind bekomme, ist das nicht das Gleiche, wie wenn sie sagt, ich erwarte ein Kind. Und Erwartung, die biblische Definition von Hoffnung ist eigentlich, also dieses Wort ist eigentlich mehr Erwartung, nicht Hoffnung. Diese drei bleiben. Und ich habe mich dann schon mal gefragt, ja, wenn wir bei Gott sind und alles sichtbar ist und alles klar ist, weshalb braucht es dann eigentlich noch Glaube? Und weshalb braucht es noch Erwartung? Habt ihr euch das auch schon mal gefragt? Wir sind bei Gott, müssen wir doch nichts mehr glauben, müssen wir doch, es ist ja alles in Ordnung, wunderbar, wir sind im Paradies und erwarten, wir sind ja in der Vollendung, Gott ist alles in allem, was gibt es da noch zu erwarten? Habt ihr euch das schon mal gefragt? Ja, und dann, auf was für eine Antwort seid ihr gekommen?
Einen neuen Himmel und eine neue Erde erwarten wir dann auch noch.
Und wenn die da ist, hört ja nicht auf. Hört ja nicht auf.
Gottes Wachstum hört nie auf.
Ja, da liegt ein Geheimnis. Ich für mich sehe das so, Gott wird uns, wenn er alles in allen ist, wird er uns neue Dinge ankünden. Und wir vertrauen ihm, dass er das tun wird und wir erwarten diese neue Dinge. Und ich persönlich bin überzeugt, jedes Mal wird er unsere Erwartungen noch bei weitem übertreffen. Und dann wird es gehen von einer Herrlichkeit zur anderen Herrlichkeit. Es gibt ja immer wieder Gläubige, die haben Angst im Himmel, wenn dann mal alles schön ist, dass es irgendwann langweilig wird. Ja?
Gottes Wesen ist auch, dass er alles auf Wachstum angelegt hat.
Genau. Es wächst und wächst und es wird immer herrlicher. Es wird immer herrlich, es wird nie langweilig.
Aber das kann man nicht verstanden.
Nein, kann man nicht verstanden. Da ist unser Spatzenhirn viel zu klein. Oder heute ist klar, in Christus im Geist ist weder Mann noch Frau. Doch im Fleische gilt es, die unterschiedlichen Rechte und Pflichten noch zu beachten. Aber das wird alles einmal weggetan. Wer einen Teil des Heiligen Gottes erkannt und gesehen hat, hat noch lange nicht den Vater gesehen. Den Vater können wir nur durch seinen Sohn sehen. Da wir durch Jesus Christus zu Söhnen gemacht sind, dürfen wir den Vater sehen, auch dort, wo der Vater nur verborgen sichtbar wird. Wenn Gott dem Selbstgerechten begegnet, begegnet er ihm nicht als liebender Vater, sondern als heiliger und gerechter Gott. Habt ihr das auch schon mal gemerkt? Wenn Gott einem Selbstgerechten begegnet, begegnet er ihm als heiligen und gerechten Gott. Wenn er uns begegnet, die wir demütig sind, oder ich hoffe es wenigstens, demütig sind, dann begegnet er uns als liebender Vater. Vom Selbstgerechten verlangt Gott, dass das ganze Gesetz erfüllt wird. Wenn er es dann nicht tut, so muss seine Seele sterben. Steht geschrieben. Viele Christen haben ein verzerrtes Gottesbild. Sie meinen, dass jede Anweisung Gottes mit seiner innersten Absicht identisch ist. Wessen Seele sündigt, die muss sterben. Und auch hier die Frage: Ist der Tod der Seelen seine tiefste Absicht? Nein. Diese Prophezeiung kann bewirken, dass der Mensch seine Verlorenheit erkennt und nach Hilfe schreit, damit er durch die Gnade errettet werden kann. Ich möchte in der nächsten Stunde heute Abend ein Beispiel erläutern, das uns klar macht, dass das innerste Wesen Gottes nicht mit den vordergründigen Aussagen der einzelnen Stellen, nicht in diesen vordergründigen Aussagen liegt der einzelnen Stellen, sondern dem guten Willen Gottes zuzuordnen sind. Und der Herr schenke Gnade, dass wir je länger, je mehr erkennen, wie der Vater im Himmel wirklich ist. Bete. Vater, du bist ein wunderbarer Gott und es beglückt uns zutiefst, wenn wir in dein innerstes Wesen hineinschauen dürfen. Das können wir nur aus Gnaden. Das kann man nicht mit eigenem Verdienst, mit eigenen Werken, mit eigener Anstrengung. Wenn du das schenkst, dann ist es 100%ig ein Geschenk. Und du schenkst es uns nicht, weil wir so brav und anständig sind, weil wir uns so bemühen, sondern weil du uns erwählt hast vor Grundlegung der Welt. Und ich danke dir für dieses Vorrecht. Dieses Vorrecht ist größer als alles, was uns die Welt zu bieten hat. Ich danke dir für deine Güte und deine Treue. Amen.